Austria, 131.
Ja, hallo, willkommen bei einer Sonderfolge von Recht Politisch. Den Anlass dieser Folge habt ihr gleich am Anfang schon gehört. Österreich wurde mit 131 Stimmen von 193 UN-Mitgliedern, wobei nur 190 mitgestimmt haben, zum Mitglied des UNO-Sicherheitsrats gewählt für eine zweijährige Amtszeit. Es ist damit eines von 10 Mitgliedern im Sicherheitsrat, das rotierend als nichtständiges Mitglied hier dabei ist. Das heißt, Österreich hat zwar kein Vetorecht, aber ein Rederecht und ein Abstimmungsrecht und kann hier auf dieser Bühne der Weltpolitik, auf der wichtigsten Bühne der Weltpolitik, zumindest mitreden, ein wenig mitgestalten, auch wenn man keine Großmacht ist, auch keine Regionalmacht, kann man sich doch zumindest in irgendeiner Form konstruktiv einbringen. Österreich hat das in seiner Vergangenheit schon mehrfach getan, war schon Mitglied beim UNO-Sicherheitsrat und insofern ist das ein außenpolitischer Erfolg. Auch deswegen, weil man sich gegen das größere und auch ressourcenmäßig besser aufgestellte Deutschland, eben weil es größer ist, durchgesetzt hat. Ich möchte deswegen in dieser Folge ganz ad hoc, ohne jetzt mir lange viele Gedanken gemacht zu haben, ein paar Worte dazu sagen, was der Sicherheitsrat ist, was für eine Rolle Österreich schon gespielt hat und was für eine Rolle Österreich hier jetzt auch spielen kann. Ganz allgemein, um mal zu beginnen, was ist der UNO-Sicherheitsrat? Der UNO-Sicherheitsrat ist das, was am nächsten drankommt an eine Art Weltregierung. Was bedeutet das? Die UNO ist natürlich kein Weltstaat, aber manche sagen, es ist eine Art Parlament der Menschheit. Da gibt es auch ein schönes Buch dazu mit diesem Titel, das ich euch in die Shownotes packe als Empfehlung zur Geschichte und Gegenwart der UNO. Es ist nicht ganz aktuell, aber es ist immer noch aktuell genug, um von meiner Seite empfohlen werden zu können. Und der Sicherheitsrat ist gewissermaßen das Exekutivorgan, oder nicht nur gewissermaßen, er ist das Exekutivorgan. Ich habe zuerst nur gewissermaßen gesagt, weil er natürlich nicht sich vergleichen lässt mit einer Regierung oder mit der Polizei, also mit dem, was man typischerweise assoziiert mit dem Wort Exekutive. Er ist aber insofern ein Exekutivorgan, als er verbindliche Beschlüsse fällen kann. Und diese Beschlüsse sind von allen anderen Mitgliedern auch dann, wenn sie dem Sicherheitsrat nicht angehören, was ja für die Mehrheit der Staaten der Fall ist, umzusetzen. Das heißt, wenn zum Beispiel Sanktionen beschlossen werden im UNO-Sicherheitsrat, müssen alle Länder diese Sanktionen umsetzen. Als zweites großes Werkzeug in der Werkzeugkiste des UNO-Sicherheitsrats besteht die Möglichkeit, dass er Gewalt autorisiert. Das heißt, er kann nach Kapitel 7 der UNO-Charta, genau genommen Artikel 42, festlegen, dass Länder rechtmäßig Waffengewalt anwenden können, wenn ein Staat einen anderen Staat beispielsweise angegriffen hat oder, und das ist in jüngerer Vergangenheit dazugekommen, wenn er massive Menschenrechtsverletzungen gegenüber der eigenen Bevölkerung oder auch gegenüber der Bevölkerung in anderen Ländern begeht. Warum ist das in letzter Zeit erst hinzugekommen? Weil der Sicherheitsrat als Kind des Zweiten Weltkriegs, so wie auch die UNO ein Kind des Zweiten Weltkriegs, ist, in seiner Anfangszeit sich auf zwischenstaatliche Kriege fokussiert hat, hat dann aber, weil sich die meisten Konflikte innerhalb von Staaten ereignet haben, nach 1945, immer mehr begonnen, sich mit Bürgerkriegen auseinanderzusetzen. Und das ist bis heute ganz, ganz, ganz wichtig, weil auch wenn man die Medien konsumiert, ein anderer Eindruck entsteht, die meisten Kriege unserer Zeit immer noch innerhalb von Staaten stattfinden, also sogenannte Bürgerkriege sind oder auch nicht internationale bewaffnete Konflikte, um das Wording im humanitären Völkerrecht, also im Recht bewaffneter Konflikte, zu verwenden. So, jetzt ein bisschen was dazu, was Österreich hier schon getan hat oder was Österreich jetzt auch in Zukunft hier tun kann. Österreich war es ganz, ganz wichtig, im Rahmen der UNO eine konstruktive Rolle zu spielen, weil Österreich als traditionell neutrales Land immer wieder unter dem Verdacht stand, hier gewissermaßen nichts beitragen zu wollen zum Weltfrieden, sich passiv zu verhalten, sich außenpolitisch zu isolieren. Und um diesen Vorwurf zu entkräften, hat man sich eben weltpolitisch immer wieder, vor allem während des Kalten Krieges, eingebracht und hier auch sehr erfolgreich eingebracht. Also es gibt einen Grund, warum viele Übereinkommen Wien im Namen haben, also die Wiener Vertragsrechtskonvention aus dem Jahr 1969 zum Beispiel, das ist das wichtigste Vertragswerk zu völkerrechtlichen Verträgen, also der Vertrag zu Verträgen. Da steht drin, was überhaupt ein Vertrag ist, wie er in Kraft tritt, wie man ihn auslegt beispielsweise, wann er ungültig ist, wie man wieder rauskommt und so weiter und so fort. Wiener Vertragsrechtskonvention, Vienna Convention on the Law of Treaties. Da gibt es auch eine zweite Wiener Vertragsrechtskonvention, bei der geht es im Gegensatz zur ersten nicht um zwischenstaatliche Verträge, sondern um Verträge zwischen internationalen Organisationen oder zwischen Staaten und internationalen Organisationen. Also wenn man zum Beispiel denkt an Amtssitzabkommen und dergleichen. Auch dieser Vertrag trägt den Namen Wien im Namen. Und dann gibt es noch das Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen aus dem Jahr 1963 und das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen aus dem Jahr 1961. Die regeln eben den Status von Konsuln, von diplomatischem Personal, von Botschaften, Immunitäten und dergleichen und sind dementsprechend wichtig. Und umso schöner als Wiener ist es, dass diese beiden wichtigen Verträge aufgrund ihres Geburtsorts Wien im Namen haben. Und dann gibt's noch einen Vertrag, der ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber mir ist er wichtig, weil er damals bei meinem Moot Court-Fall, ich habe meine völkerrechtliche Karriere als Mooty begonnen, damit meint man Teilnehmer beim oder bei einem International Law Moot Court, also einer Gerichtssimulation, wo Studierende aus der ganzen Welt oder in meinem Fall aus Europa gegeneinander antreten. Ich habe beim Telders International Law Moot Court in Den Haag vor langer, langer Zeit mitgemacht und da hat das Wiener Übereinkommen über Staatennachfolge in Verträge eine Rolle gespielt. Das ist jetzt nicht der Vertrag, der täglich relevant ist, aber er kann eine Rolle spielen, wann immer ein Staat untergeht beispielsweise. Man denke zum Beispiel an Jugoslawien, das es heute ja nicht mehr gibt, oder an die Sowjetunion, die es heute nicht mehr gibt, oder die Tschechoslowakei, die es heute nicht mehr gibt. Und dementsprechend hat dieser Vertrag, obwohl er nicht ganz so alltagsrelevant ist, in meinem völkerrechtlichen Herzen einen ganz, ganz besonderen Platz. Ich habe dann auch später beim viel berühmteren International Law Moot Court, dem Jessup International Law Moot Court, indirekt mitgemacht. Warum indirekt? Weil ich da Coach war für das Wiener Team. Auch das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung in Washington gegen Teams aus der ganzen Welt mit seinem eigenen Studierendenteam anzutreten. Ich bin mit allen vier auch bis heute noch in Kontakt. Das ist wirklich eine zwischenmenschlich, aber natürlich vor allem auch völkerrechtlich sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen. Und unter anderem war ich auch, das möchte ich auch noch erwähnen, mit der Celine Braumann hier gemeinsam Coach. Die kennen die treuen und aufmerksamen Hörer und Hörerinnen von Recht politisch von einer Folge. Auch mit ihr bin ich nach wie vor in Kontakt, was mich auch sehr, sehr freut. War eine wirklich spannende Zeit, die ich wirklich nicht missen möchte. Aber zurück zum eigentlichen Thema. UNO, Rolle Österreichs bei der UNO. Also, wir haben während des Kalten Kriegs, wie schon gesagt, eine durchaus aktive Rolle gespielt als Schauplatz für Verhandlungen rund um Verträge oder auch für das ein oder andere diplomatische Treffen. Das Wichtigste davon hat natürlich im Jahr 1961 stattgefunden, das Kennedy-Khrushchev-Treffen, wo Kreisky dann später gesagt hat, dass die zwei sich persönlich kennengelernt haben in Wien, hat dazu geführt, dass bei der Kuba-Krise nicht der Dritte Weltkrieg bzw. kein Nuklearkrieg ausgebrochen ist. Ob das wirklich so ist, lässt sich schwer sagen. Was sich aber jedenfalls sagen lässt, ist, dass hier die zwei wichtigsten Männer der beiden weltpolitisch damals wichtigsten Staaten persönlich sich getroffen haben und sie haben sich zumindest nicht gestritten und insofern war es sicher ganz gut, weltpolitisch, dass man auf neutralem Boden einen Treffpunkt hatte. Jetzt möchte ich einen Sprung machen in das Jahr 1973. Österreich war damals zum ersten Mal Mitglied des UNO-Sicherheitsrats. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in diesem Jahr ist weltpolitisch etwas passiert, nämlich der Yom Kippur-Krieg, der Krieg von Ägypten, ein Überraschungsangriff, der Name verrät es schon, zu einem sehr wichtigen für Israel, für die Juden Feiertag, wo Israel am Anfang auch deswegen, weil es überrascht wurde, in der Defensive war, den Krieg dann aber letztlich für sich entscheiden konnte. Das war die Zeit, wo Israel bei jedem Krieg, der von seinen arabischen Nachbarn begonnen wurde, um sein Überleben gezittert hat. Auch beim Yom Kippur-Krieg, man hat letztlich gewonnen und das ist auch weltpolitisch ganz, ganz wichtig, mit Ägypten, das zuerst angegriffen hat, dann den ersten Friedensvertrag mit einem arabischen Staat geschlossen, den der damalige ägyptische Staatschef Anwar al-Sadat dann letztlich auch mit seinem Leben bezahlt hat. Warum ist das für Österreich wichtig? Weil wir genau in der Zeit dieses Krieges zum ersten Mal ein Mitglied im Sicherheitsrat waren und auch versucht haben, uns hier konstruktiv einzubringen. Kreisky hat vor allem da auch darauf verwiesen, dass man ganz gute Kontakte zur arabischen Welt hat und diese Kontakte auch entsprechend nutzen konnte, um zum Frieden aufzurufen, zur Versöhnung aufzurufen und dergleichen. Wie effektiv sowas ist, lässt sich politisch bzw. wissenschaftlich nicht messen, aber es kann jedenfalls nicht schaden. Was auch in die Amtszeit von Österreich beim Sicherheitsrat 1973 und 1974 fällt, ist der türkische Angriff auf Zypern und die später folgte Teilung von Zypern in einen südlich- bzw. griechischen Teil und einen nördlichen- bzw. türkischen Teil in die sogenannte Türkische Republik Nordzypern. Warum sage ich sogenannte? Weil das kein Staat ist, nur die Türkei erkennt diesen Pseudostaat an. Völkerrechtlich gesehen ist ganz Zypern ein Staat, faktisch ist Zypern aber seitdem geteilt. Auch hier spielt Österreich bis heute eine konstruktive Rolle, nämlich durch die Präsenz von österreichischen Soldaten als sogenannte Peacekeeper bzw. vor allem bekannt als UNO-Blauhelme. Und auch das, dieser Krieg fällt in die erste Amtszeit Österreichs als Mitglied, gewähltes Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Was dabei auch noch ganz wichtig ist, ist, dass es eine Debatte dazu gab, ob Österreich überhaupt im Sicherheitsrat vertreten sein darf. Warum? Weil wir in dieser Zeit die Neutralität sehr, sehr eng und sehr, sehr restriktiv ausgelegt haben. Ganz am Anfang war ja noch die Frage, ob Österreich überhaupt der UNO beitreten kann. Wir sind unmittelbar nach Verkündung der Neutralität, nach Verabschiedung des Neutralitätsbundesverfassungsgesetzes UNO-Mitglied geworden. War insofern kein Problem, als ja alle Signatarmächte des Staatsvertrags auch ständige Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats waren und dementsprechend kein Problem damit hatten. Man braucht, um UNO-Mitglied zu werden, sowohl den Sicherheitsrat als auch die Generalversammlung und Österreich konnte damit unmittelbar nach Wiedererlangung seiner vollen Souveränität aufgrund des Truppenabzugs der Alliierten, der Besatzungsmächte auch Mitglied der UNO werden. Es hat dann eine ganz interessante Doktrin gegeben, die Kunz-Verdros-Doktrin, benannt nach zwei großen Völkerrechtlern aus der Zeit des Kalten Krieges, die gesagt haben, dass Österreich vom Sicherheitsrat zu nichts verpflichtet werden darf, was die Neutralität verletzen würde, also vor allem nicht dazu verpflichtet werden darf, das Bundesheer in einen Krieg zu schicken. Eine andere Streitfrage waren Sanktionen. Warum Sanktionen? Weil, wie gesagt, in dieser Zeit die Neutralität sehr, sehr restriktiv ausgelegt wurde und man sogar gesagt hat, dass Sanktionen mit der Neutralität nicht vereinbar wären. Aber heute weiß man, dass Sanktionen und wirtschaftliche Maßnahmen die Neutralität im rechtlichen Sinne nicht betreffen. Neutralität bezieht sich auf kriegerische Mittel, nicht aber auf wirtschaftliche Maßnahmen wie zum Beispiel wirtschaftliche Boykotte, Sanktionen und so weiter und so fort. Aber das war nicht immer so ganz klar, wie es das heute ist. Letzter Punkt in dem Zusammenhang. Die Schweiz ist der UNO erst 2002 beigetreten, eben aufgrund ihrer Neutralität. Das war für Österreich aber trotzdem kein Problem, obwohl im Moskauer Memorandum ja steht, dass die Schweiz gewissermaßen unser Neutralitätsvorbild ist. Das hat sich nicht darauf bezogen, dass wir dieselbe Art von Neutralitätspolitik, also von Außenpolitik, wie die Schweiz fahren sollen, sondern darauf bezogen, dass wir wie die Schweiz keinem fremden Militärbündnis beitreten sollen und wir wie die Schweiz keine fremden Truppenstationierungen auf unserem Gebiet haben sollen und unausgesprochen aber doch, wie die Schweiz uns auch nicht militärisch in andere Kriege einmischen sollen. Das hat sich aber nicht darauf bezogen, dass wir nicht der UNO beitreten können, wenngleich wir aufgrund der Neutralität, wie gesagt, der Ansicht waren, dass der Sicherheitsrat uns zu nichts verpflichten darf, was der Neutralität widerspricht. Man nennt das eben die Kunz-Verdros-Doktrin, benannt nach Josef Kunz und Alfred Verdros, zwei, das kann man durchaus so sagen, Giganten der österreichischen Völkerrechtslehre des 20. Jahrhunderts. Jetzt machen wir einen Sprung zur zweiten Amtszeit Österreichs im UNO-Sicherheitsrat. Jetzt sind wir Anfang der 90er Jahre, also in dieser Phase der großen weltpolitischen Euphorie, als man gehofft hat, gedacht hat, dass aufgrund des Endes vom Kalten Krieg ein Zeitalter der Kooperation eingeläutet werden würde. Was haben wir in dieser Zeit? Den Zerfall der Sowjetunion, der letztlich relativ friedlich vonstatten gegangen ist. Wir hatten in der Zeit auch die Klimakonferenz in Rio, das Klimarahmenübereinkommen. Wir hatten in der Zeit neue Reformprozesse im Rahmen der Europäischen Union. Wir hatten die Gründung der Welthandelsorganisation. Das ist die schöne Seite der frühen 90er Jahre. Es gibt aber natürlich auch eine dunkle Seite der 90er Jahre. Einerseits der Angriff vom Irak auf Kuwait und die Annexion Kuwaits durch den Irak. Andererseits, das darf man auch auf keinen Fall vergessen, die Jugoslawienkriege von Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Da möchte ich noch einmal betonen, wie Politiker, Politikerinnen nach Russlands Großinvasion, nach dem Beginn des Großangriffs auf die Ukraine gesagt haben, der Krieg sei zurück in Europa und eigentlich habe ja seit 1945 in Europa Frieden geherrscht, dann vergessen sie, dass Jugoslawien alles andere als friedlich war, beziehungsweise die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens, vor allem Bosnien und Herzegowina, aber auch, wenngleich in ungleich geringerem Ausmaß, Slowenien, Kroatien, dass diese Länder nicht so friedlich waren, beziehungsweise die Betroffenen sich gewiss mehr Frieden gewünscht hätten. Srebrenica, der erste Völkermord auf europäischem Boden seit 1945. Das darf man niemals vergessen. Jetzt noch einmal zur Rolle Österreichs während der frühen 90er Jahre im Sicherheitsrat. Das war in der Zeit nach dem Irakkrieg, beziehungsweise nach dem ersten oder zweiten Golfkrieg, je nachdem, wie man zählt, also je nachdem, ob man den 8 Jahre lang andauernden Krieg zwischen dem Iran und dem Irak als ersten Golfkrieg zählt. Jedenfalls in dieser Zeit ging es dann darum, wie man mit dem Irak danach umgeht. Und da ging es zum Beispiel um Sanktionen gegen den Irak und auch um die Frage Entschädigungen, die vom Irak zu leisten sind. Und hier hat Österreich im Gegensatz zu früheren Sanktionen eine aktive Rolle gespielt. Warum im Gegensatz zu früheren Sanktionen? Der Sicherheitsrat war während des Kalten Krieges über weite Strecken blockiert aufgrund des Vetorechts der USA auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite. Und auch, wenngleich in geringem Ausmaß, China, das Vereinigte Königreich und Frankreich haben dann und wann von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht. Das Endresultat war, dass der Sicherheitsrat während des Kalten Krieges nicht wirklich funktioniert hat, beziehungsweise nur situativ Resolutionen verabschiedet hat und vor allem mit dem großen Ausnahmefall des Koreakriegs 1950 bis 1953 keine Beschlüsse zu Gewalt beziehungsweise zur Autorisierung von Gewalt gefällt hat. Korea war eine Ausnahme, weil die Sowjetunion aus Protest darüber, dass China nicht vom kommunistischen China vertreten worden ist, sondern ja bis 1971 von den Nationalchinesen, der Kuomintang und der Chiang Kai-shek, vertreten wurde, obwohl die ja nur in Taiwan waren zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat die Sowjetunion aus Protest den Sicherheitsrat verlassen. Der Rest des Sicherheitsrats hat einfach so weitergemacht, als wäre die Sowjetunion eh da und hat ihre Abwesenheit nicht als Veto gewertet. Und da sind dann eben ein paar Resolutionen zum Koreakrieg möglich gewesen. Die lesen sich so, als hätte man hier kooperiert, aber diese Kooperation war nur möglich, weil hier eben Frankreich, das Vereinigte Königreich, die USA und das China, das heutige Taiwan-China, hier an einem Strang gezogen haben. Aber dieser Strang war nur deswegen möglich, weil die Sowjetunion ferngeblieben ist, also boykottiert hat. Und dieses Beispiel ist übrigens auch aus der Zeit, bevor Österreich dem UNO-Sicherheitsrat beigetreten ist. Dann ist während des Kalten Krieges nicht sehr viel passiert. Es wurden auch nur in 2 Fällen Sanktionen verhängt gegen sogenannte Paria-Staaten, also Außenseiterstaaten. Rhodesien, das versucht hat, unabhängig zu werden vom Vereinigten Königreich und dann beherrscht wurde von einem sogenannten, im UN-Kontext sogenannten White Racist Minority Regime. Und der 2. Fall war Südafrika zur Zeit der Apartheid. Diese Staaten waren weitgehend isoliert und aus diesem Grund war es möglich, hier Sanktionen zu verhängen. Es hat sich mit anderen Worten kein anderes Land, vor allem keine Vetomacht, für sie stark gemacht. Bei Südafrika möchte ich eine ganz kurze Nebenkomponente anführen. Südafrika wurde von Israel über weite Strecken, ich will nicht sagen unterstützt, aber hat zumindest Beziehungen zu Israel unterhalten, weil Israel in dieser Zeit auch weltpolitisch über weite Strecken isoliert war. Der globale Antisemitismus hat sich dann an Israel entladen. Da gibt es auch eine UNO-Generalversammlungsresolution aus der Zeit, aus dem Jahr 1975, die Zionismus als eine Form von Rassendiskriminierung, als eine Form von Rassismus bezeichnet hat. Die wurde später zwar zurückgenommen, aber eben 1975 angenommen. Und in dieser Zeit war Israel weltpolitisch über weite Strecken isoliert, Südafrika auch und wie so oft in der Geschichte. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie auf einem Schulhof, wenn es einen Außenseiter in einer Ecke gibt und einen anderen Außenseiter in der anderen Ecke, dann kann es vorkommen, dass diese beiden Außenseiter zumindest einander finden. Und beim Schulhof ist das so, dass man mit denen Mitleid hat. Mit Südafrika muss man definitiv kein Mitleid haben. Das war ein Apartheidstaat, wo die dunkelhäutige Mehrheitsbevölkerung unterdrückt wurde, keinerlei politische Mitsprache hatte und dementsprechend hat es hier auch einen globalen Konsens gegeben, Sanktionen gegen dieses sogenannte Apartheid-Regime zu verhängen. Und Österreich, um noch einmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen, hat mit Sanktionen kein grundsätzliches Problem gehabt, aber zumindest doch ein Problem gehabt, weil es eben immer wieder diese wirtschaftlichen Maßnahmen aus Sicht der Neutralität beurteilt hat und dann eben gesagt hat, ja, in dem Fall ist das möglich, weil weder bei Rhodesien noch bei Südafrika liegt ein Krieg im Sinne des Neutralitätsrechts vor. Ein solcher liegt ja nur vor, wenn es sowohl einen Kriegsführungswillen, also einen sogenannten Animus belligerendi gibt und faktische Kampfhandlungen. Das war weder bei Südafrika noch bei Rhodesien der Fall. Vor allem war das auch kein zwischenstaatlicher Krieg. Nur ein zwischenstaatlicher Krieg fällt grundsätzlich unter das Neutralitätsrecht. Und da hat Österreich dann gesagt, okay, Sanktionen sind nicht per se zumindest ein Problem, also eben kein Problem für uns. Aber, und das hat Österreich dann auch gemacht, man hat dem Sicherheitsrat einen Brief geschrieben. Das klingt jetzt ein bisschen lapidar. Man nennt das halt Letters to the Security Council und festgehalten, dass die Umsetzung der Sanktionen nicht bedeutet, dass Österreich sich nicht vorbehält, das Recht trotzdem gegebenenfalls aufgrund seiner Neutralität anders zu handeln. Also man hat gewissermaßen klargestellt, wenn Sanktionen gegen die Neutralität verstoßen, dann kann Österreich hier zumindest einen Baum aufstellen oder zumindest sagen, wir machen da nicht mit. Aus heutiger Sicht weiß man aber, dass wenn der Sicherheitsrat das angeordnet hätte, Österreich sie theoretisch zumindest und eigentlich auch praktisch auch während der Zeit des Kalten Krieges hätte umsetzen müssen, weil, wie gesagt, die Neutralität sich auf militärische Maßnahmen bezieht, nicht aber auf wirtschaftliche oder sonstige nicht-militärische Sanktionen. So viel jetzt ganz kurz zum historischen Kontext. Also wie gesagt, während des Kalten Krieges, vor allem während der 60er und 70er Jahre, war Österreich sehr skeptisch bezüglich Sanktionen. In der Frühphase der sogenannten liberalen Weltordnung nach dem Kalten Krieg war Österreich bei Sanktionen aktiv dabei und auch bei den Ausschüssen zur Umsetzung der Sanktionen gegen den Irak ganz, ganz aktiv dabei. Und damit wären wir bei der bislang letzten Mitgliedschaft Österreichs beim UNO-Sicherheitsrat 2009 bis 2010. Hier ist relativ wenig passiert. Österreich hat sich gewissermaßen als ehrlicher Makler, als Honest Broker positioniert, hat auf Menschenrechte gepocht, hat sich stark gemacht für Menschenrechte und auch für Rechtsstaatlichkeit. Das sind traditionelle außenpolitische Schwerpunkte von Österreich, wo man gerade als mittelgroßes Land, das keine eigenen wirtschaftlichen, militärischen Interessen verfolgt oder selbst wenn man das tut, diese Interessen nicht den Interessen von anderen widersprechen. Ganz im Gegenteil, Österreich hat den Grundgedanken zu sagen, wenn wir wirtschaftlich profitieren, profitieren andere auch. Deswegen sind wir zum Beispiel auch ein EU-Mitglied geworden oder eben auch sehr froh, bei der Welthandelsorganisation von Anfang an dabei gewesen zu sein, weil da gilt das Credo zu sagen, was einem Mitglied wirtschaftlich hilft, hilft den anderen auch, weil je mehr Freihandel, desto mehr Wohlstand. Das findet man ja auch unter anderem in der Präambel der Welthandelsorganisation, die letztes Jahr ihren 30. Geburtstag gefeiert hat. Und weil eben Österreich keine militärische Großmacht ist und auch nicht geopolitisch wie ein Bully auftritt, hat man hier gewissermaßen aus diplomatischer PR-Sicht durchaus einen Vorteil, wenn es um so Dinge geht wie eine Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat. Und da sind wir jetzt bei der aktuellen Kandidatur, der erfolgreichen Kandidatur und der großen Frage, warum Österreich und nicht Deutschland, obwohl Deutschland ja mehr Ressourcen hat, wirtschaftlich, aber auch personell. Ich kann hier natürlich nur mutmaßen, man muss dabei auch bedenken, dass das eine geheime Wahl war. Aber was Deutschland sicher nicht geholfen hat, war, dass es einerseits vorm Internationalen Gerichtshof steht, weil es geklagt wurde von Nicaragua, dass Deutschland vorwirft, seine Verpflichtungen nach der Völkermordkonvention nicht ernst zu nehmen, weil es Israel unterstützt und auch Waffen an Israel geliefert hat während des Gazakriegs. Daraus leitet Nicaragua ab, dass die allgemeine Verpflichtung der Völkermordkonvention, Völkermord auch aktiv zu verhindern, wenn man das kann und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, dass Deutschland hier diese Verpflichtung verletzt hat, sondern den Völkermord gewissermaßen sogar gefördert hat. Den mutmaßlichen Völkermord muss ich dazu sagen, weil wir haben ja hier keine Entscheidung, wir haben keine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, aber die Verpflichtungen nach der Völkermordkonvention greifen ja präventiv, das heißt auch in der Phase, wo gar nicht klar ist, ob es überhaupt einen Völkermord gibt. Deutschland hat hier beispielsweise argumentiert, dass es Israel eine Art Völkermordklausel unterschreiben hat lassen und auf dieser Grundlage Waffen exportiert hat. Das ist aber auch ein rechtlich, sagen wir es mal so, nicht ganz so gutes Argument. Aber zumindest kann Deutschland dann sagen, dass man keine aktive und gewollte Beitragsleistung zu einem Völkermord in irgendeiner Form erbracht hat. Aber trotzdem, weltpolitisch hat das so einiges an nicht nur Kleingeld, sondern auch an Scheingeld gekostet und war, glaube ich, wage ich mal zu behaupten, sicher ein Grund, warum Österreich hier profitiert hat. Also nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Deutschland weniger toll ist aufgrund der Rolle, die Deutschland während des Gazakriegs gespielt hat, sowohl materiell in Form von Waffenverkäufen an Israel, aber auch abgesehen vom Materiellen, rhetorisch, weil Deutschland schon sehr früh gesagt hat, sich in das von Südafrika wiederum angestrengte Verfahren gegen Israel einbringen zu wollen auf Seiten von Israel. Da haben auch einige gesagt, Moment einmal, ihr habt euch doch schon eingebracht beim Völkermordverfahren gegen Myanmar, ihr habt da schon alle eure Argumente vorgebracht und die Argumente, die ihr dort vorgebracht habt, sprechen jetzt eigentlich gegen Israel, weil Deutschland war der Meinung, versimplifiziert ausgedrückt, dass der Völkermordbegriff, wie ihn der Internationale Gerichtshof geprägt hat, zu eng ist und man ihn ein bisschen anders auslegen soll. Und dieses Argument war dann im Zusammenhang mit der Klage von Südafrika gegen Israel gewissermaßen ein Bumerang. Und deswegen hat Deutschland nicht eine Intervention, so nennt man das, beim Internationalen Gerichtshof im Zuge des Völkermordverfahrens zwischen Südafrika und Israel eingebracht. Weil das fällt ja allen anderen auf, wenn Deutschland, je nachdem welches Land angeklagt wird, ein anderes Argument vorbringt. Und Tangente zu dem, was ich vorhin gesagt habe, es hat sicher auch eine Rolle für Südafrika gespielt, dass Israel während der Zeit der Apartheid mit Südafrika ganz gut befreundet war. Man hat sich zwar in den 90er Jahren versöhnt, aber vielleicht, man kennt das ja auch aus dem Zwischenmenschlichen, war die Versöhnung nicht ganz perfekt und Südafrika hat das Israel dann vielleicht doch ein wenig noch nachgetragen und dann die Chance ergriffen, Israel vor dem Internationalen Gerichtshof zu klagen. Aber sicher nicht nur deswegen, sondern auch, weil Südafrika sich hier als eine Stimme des sogenannten globalen Südens positionieren wollte und damit auch sicher so einige weltpolitische Pluspunkte gesammelt hat. Das Verfahren wird übrigens noch sehr, 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 sehr lange dauern. Erst vor kurzem hat der Internationale Gerichtshof auf Ansuchen von Südafrika hier zwei Fristen festgesetzt. Bis 2029 läuft jetzt die nochmalige schriftliche Phase. Danach gibt es noch eine mündliche Phase und bis wir ein endgültiges Urteil haben, kann noch so einiges an Zeit vergehen. Zum Vergleich, das Völkermordverfahren im Zusammenhang mit dem Bosnienkrieg rund um Srebrenica, aber auch andere Massaker, hat in Summe 13 Jahre gedauert. Das ist so ein Richtwert, der für die Klage Südafrikas gegen Israel auch relevant ist. Ja, und damit möchte ich noch ein paar Worte zur jetzt nahenden Zeit Österreichs beim UNO-Sicherheitsrat einbringen. Es könnte keine weltpolitisch spannendere, leider im negativen Sinne, Zeit geben, um dort zu sitzen. Es ist immer noch das, wie gesagt, am Anfang weltpolitisch wichtigste Gremium auch wenn es so einige Schwachstellen hat. Einerseits, dass es, ich habe es vorhin schon genannt, 5 Vetomächte gibt, die sich gegenseitig blockieren, weswegen wir auch keine Resolutionen zum US-amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran haben, weswegen wir auch keine Resolutionen gegen Russland aufgrund seines offensichtlich völkerrechtswidrigen Großangriffs gegen die Ukraine haben, weswegen wir auch keine Resolutionen gegen China aufgrund der Behandlung der Uiguren haben und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz massive Schwachstelle, war aber, das darf man nicht vergessen, auch der Preis, den man gewissermaßen den damaligen Weltmächten zahlen musste, damit sie überhaupt bei der UNO dabei sind. Sie haben dann gesagt, ja, wir machen mit, aber nein, wir wollen nicht gegen unseren Willen, wie das bei allen anderen UNO-Mitgliedern passieren kann, zu irgendwas verpflichtet werden oder dass sogar der Sicherheitsrat absegnet, eine Militärintervention gegen sie bzw. eben auch gegen ihren Willen. Also ohne das Veto gäbe es den Sicherheitsrat und die UNO gar nicht. Man muss sich hier auch vergegenwärtigen, dass die Vorgängerorganisation zur UNO, der Völkerbund, letztlich, obwohl er ins Leben gerufen wurde, auch daran gescheitert ist, dass die USA ihm nie beigetreten sind, weil eben die USA damals wie heute so versessen darauf waren, ihre Souveränität zu wahren und auf keinen Fall Kompetenzen abzugeben an etwas, das zumindest danach gerochen hat, eine Art Weltstaat zu sein, auch wenn der Völkerbund das natürlich genauso wenig bzw. noch weniger war, als die UNO es ist. Eine zweite große Schwachstelle, die auch sehr oft diskutiert wird, ist die fehlende Repräsentativität des UNO-Sicherheitsrats. Was meine ich damit? Er hat 15 Mitglieder aus unterschiedlichen Regionen, deswegen ist Österreich auch nicht gegen Länder aus Afrika und Anführungsstrichen angetreten, sondern nur gegen Portugal und Deutschland. Und Deutschland hat uns da übrigens auch ein bisschen ein Ei gelegt. Warum? Weil üblicherweise man sagt, man hat nur 2 europäische Kandidaten, damit es nicht zu einer Kampfabstimmung kommt. Jetzt war das in letzter Instanz so eine Kampfabstimmung, aber eben aufgrund des regionalen Verteilungsschlüssels nur zwischen den europäischen Ländern. Also 2 Sitze für 3 Kandidaten. Das war gewissermaßen eine weltpolitische Reise nach Jerusalem und Deutschland hat eben keinen Sitz bekommen, weil es nur 104 Stimmen hatte.
Germany 104.
Es hatte natürlich eine gewisse Ironie, dass Annalena Baerbock dieses Ergebnis verlautbart hat, vorgelesen hat. Sie hat dabei auch nicht sonderlich glücklich dreingeschaut. Kann aber auch sein, dass das einfach ihr Pokerface war, damit man sich nicht denkt, Edge-Badge oder sonst was, weltpolitisches Cordoba für Österreich. Wir sind Sicherheitsrat, Deutschland ist es nicht. Ich bin schon sehr gespannt auf die Schlagzeilen in Deutschland morgen. Bisschen weniger auf die in Österreich. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass irgendeine Zeitung, ich kann mir gut vorstellen, auch die Kronenzeitung, irgendwas mit Cordoba als Schlagzeile dazu bringen wird. Aber, wie gesagt, zum eigentlichen Thema zurück. Was entscheidend ist, ist, dass es beim Sicherheitsrat einen geografischen Verteilungsschlüssel gibt. Also, dass sichergestellt ist, dass auch immer ausreichend afrikanische Länder dabei sind, lateinamerikanische und karibische Länder, europäische Länder und, das ist auch nicht ganz uninteressant, neben den asiatischen gibt es auch eine Kategorie für die osteuropäischen Länder. Die ist übrig geblieben aus der Zeit des Kalten Krieges, als es den Ostblock noch gab. Es gibt den Ostblock so gesehen noch immer bei der UNO mit einem Sitz. Und das spielt übrigens auch eine Rolle bei den Richtern beim Internationalen Gerichtshof. Wie schon gesagt, Deutschland hat uns hier ein Ei gelegt mit der Kandidatur. Aus österreichischer Sicht kann man sich denken, ihr habt dafür einen Richter beim Internationalen Gerichtshof, Richter Nolte. Und dementsprechend gibt es jetzt auf absehbare Zeit keinen österreichischen Richter oder keine österreichische Richterin beim Internationalen Gerichtshof, weil dort gilt auch eine Art geografischer Verteilungsschlüssel. Man vertritt zwar nicht das jeweilige eigene Land beim Internationalen Gerichtshof, aber den eigenen Rechtskreis, also das Rechtssystem, in dem man juristisch, akademisch, praktisch sozialisiert wurde. Und da sind sich Deutschland und Österreich nun mal ähnlicher, als wir Österreicher es wahrhaben wollen. Für Leute in anderen Ländern, die denken sich dann oft, wo ist da jetzt der große Unterschied? Sie sprechen doch dieselbe Sprache, sind nebeneinander, haben auch zahlreiche historische Überschneidungen. Nun, Karl Kraus wird das Zitat zugeschrieben. Man weiß bei solchen Zitaten nie, ob es wirklich von der Person stammt, aber es ist ein sehr knackiges Zitat, dass das, was die Deutschen von den Österreichern trennt oder was die Deutschen und die Österreicher trennt, ist die gemeinsame Sprache. Ihr kennt das ja auch, dass die Österreicher dann so Sachen sagen wie Marmeladinger oder eben Piefke, was natürlich kein sehr netter Ausdruck ist. Und umgekehrt, unsere deutschen Freunde und Freundinnen sich manchmal denken, das ist ein bisschen wie der kleine Bruder, der halt aufbegehrt, na lässt man ihn halt. Und dementsprechend freut sich der kleine Bruder gerade, in den Sicherheitsrat gewählt worden zu sein. Und das umso mehr, weil der große Bruder es eben nicht geschafft hat. Was man, wie gesagt, auch vom Fußball kennt, dass wir bis heute Córdoba feiern, während Deutschland Córdoba ziemlich sicher kollektiv über weite Strecken vergessen hat. Ja, und wenn die Lage nicht so hoffnungslos wie ernst wäre, hätte ich jetzt mit diesem kleinen Ausflug in die österreichische Sportgeschichte ein gutes Ersatzschlusswort gehabt, aber sie ist nun mal ernst und hoffnungslos und dementsprechend möchte ich noch ganz kurz einen Ausblick weitergeben beziehungsweise den schon eröffneten Ausblick ein bisschen weiter vertiefen. Österreich kann sich und wird sich konstruktiv beim Sicherheitsrat einbringen. Man kann Resolutionen einbringen, formulieren, man kann gut gewählte Worte finden bei Stellungnahmen. Man kann auch, und das ist gar nicht mal zu verachten, Initiativen setzen. Österreich zum Beispiel noch einmal im Bereich der Abrüstung sehr aktiv, bei den Menschenrechten sehr aktiv und auch bei der globalen Rechtsstaatlichkeit sehr aktiv. Gleichzeitig gibt es da natürlich gewisse realpolitische Grenzen und auch europapolitische Grenzen. Österreich ist hier nicht nur als Österreich im Sicherheitsrat, sondern auch als Mitgliedstaat der Europäischen Union im Sicherheitsrat und dementsprechend macht man hier keine Alleingänge, das würde auch keinem was bringen, sondern stimmt sich auch mit anderen europäischen Ländern ab. Europa ist gerade dabei, zumindest zu versuchen, ein eigener militärischer, weltpolitischer oder stärkerer weltpolitischer Akteur zu werden. Und dementsprechend ist Österreich dann nicht nur als Österreich dort, sondern noch einmal auch als Mitglied der Europäischen Union. Was genau passieren wird, wird sich zeigen. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt und danke all denjenigen, die hier dabei waren bei dieser sehr spontan aufgenommenen Folge. Aber der Anlass war es schon wert, hier sich kurz ein paar Gedanken zu machen und euch live zuhören zu lassen. Ich bin sehr froh, dass viele von euch dabei sind, dass ihr diese Podcast-Folgen teilt, dass ihr auch finanziell diesen Podcast und damit mir unter die Arme greift, wenn es um Serverkosten geht, um die Kosten für die KI, die ich verwende, um die Tonqualität auf ein akzeptables Niveau zu bringen, Materialkosten und dergleichen. Ich bin auch froh, wenn ihr Folgen teilt, kommentiert, mir Feedback gebt. All das ist mir wirklich, wirklich viel wert. Danke, danke, danke. Und damit bin ich bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hereingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.
Having obtained the required 2/3 majority and the largest number of votes, Austria, Portugal, Trinidad and Tobago and Zimbabwe are elected members of the Security Council for a 2-year term beginning on January 1st, 2027.